Hebräerbrief, Kapitel 12. Unser Herr hat von Schriftgelehrten gesprochen, die aus dem Schatz Altes und Neues hervorholen. Gemeinde Jesu braucht immer beides. Wir alle brauchen immer beides, das Alte und das Neue. Wir brauchen das Alte, weil wir das Alte so schnell vergessen. Und wir müssen erinnert werden. Wir brauchen das Alte, weil wir Bestätigung brauchen. Wir haben es nicht vergessen, aber wir fragen uns, ob es immer noch so stimmt. Und wir brauchen die Bestätigung. Wir brauchen das Alte, weil es immer wieder solche in der Gemeinde geben sollte, unter Christen sollten immer wieder solche sein, die jung im Glauben sind oder die noch nicht zum Glauben gekommen sind. Und für die ist es neu. Für einige von uns ist es vielleicht alt, für andere neu. Wir alle brauchen das Neue, weil wir auch dadurch wachsen sollen. Wir brauchen das Neue, weil wir aus jedem Wort der Heiligen Schrift leben, so hat es Jesus gesagt. Und niemand von uns hat schon alle Worte erkannt. Deshalb brauchen wir das Neue aus dem ganzen Wort Gottes, aus dem Schatz, damit wir aus dem ganzen Wort Gottes leben. Niemand von uns holt Altes oder Neues nur aus dem Wort Gottes in seiner stillen Zeit, persönlich. Jeder von uns lernt persönlich vom Wort von unserem Herrn und jeder von uns lernt durch andere, die etwas vom Herrn bekommen haben. Ich hoffe, dass diese Tage dazu dienen, dass wir sowohl Altes als Neues erfahren und dass wir dann den Herrn darüber loben und preisen können. Also wir sind in Hebräer 12 stehen geblieben, mit Vers 24, aber lassen Sie mich das Kapitel noch einmal überblicken. Mit Kapitel 12, Vers 1 bis 13, Vers 17 etwa, ja, haben wir den letzten Teil, den dritten Teil des Hebräerbriefes. Der Hebräerbrief hat einen langen Teil und zwei kürzere Teile. Der erste Teil ist gleich 10 Kapitel. In diesem Teil führt der Schreiber uns Jesus Christus vor Augen. Er zeigt uns unseren geliebten Herrn als einen großen Herrn, als den König der Welt, als den Gottessohn, als den Schöpfer und Erhalter der Welt. Er zeigt ihn uns als den Erniedrigten, als den Mittler zwischen Gott und Menschen und als den Versöhner. Der Hebräerbriefschreiber zeigt uns aber auch Jesus Christus als Richter. So haben wir in diesem Buch mehrere Bilder, Schilderungen von unserem Herrn Jesus Christus. In Kapitel 11 werden wir weiter angeregt, unserem Gott die Treue zu halten. Jesus Christus ist die große Motivation. Aber es gibt noch andere Bilder, die uns helfen und voranbringen sollen. Das sind Biografien. Wir haben einige Kurzbiografien aus dem Alten Testament in Kapitel 11. Aber sie zeigen uns, dass es sich lohnt, überhaupt sich mit anderen, die dem Herrn treu geblieben sind, zu befassen. Ich glaube, wir können da Fortsetzung machen mit anderen Namen, die man hätte hinzufügen können, wenn Gott es gewollt hätte, dass die Bibel ein wenig größer würde. Die Tatsache, dass Gott uns Menschenleben vor Augen hält, zeigt uns, dass es eine gute Sache ist, das Leben solcher Menschen anzuschauen. In der Tat ruft denn auch der Schreiber zu gerade diesem auf in Kapitel 13. Nachdem er nun uns motiviert hat durch den Sohn Gottes und durch alttestamentliche Glaubenshelden, ruft er uns in Kapitel 12, Vers 1 auf zu einer entsprechenden Antwort auf das, was er gerade mitgeteilt hat. Ja, dann lasst auch uns, so beginnt er. Wenn jene treu waren, wenn Jesus Christus vorangegangen ist, dann sollten auch wir so leben. Er tut dieses mit einem sehr kräftigen Bild, mit dem Bild eines Läufers. Allerdings laufen wir hier nicht gegeneinander, sondern gegen uns selbst. Wir befinden uns in einem Wettlauf und wir sollen gegen uns selbst laufen, den Herrn Jesus aber vor Augen halten, ihm nachlaufen. Da sind schon gleich die Züge dieses letzten Teiles, dieser Aufrufe und Hilfen angezeigt. Es geht um etwas Ernstes. Es geht um etwas, das Fleiß fordert. Es geht um etwas, das unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere ganze Energie fordert. Es geht um etwas, das uns ganz fordert. Und wieder haben wir den Herrn Jesus Christus hier vor Augen. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Also in den ersten drei Versen ruft der Schreiber uns auf zu einer rechten Antwort auf die ersten 11 Kapitel. In den Versen 4 bis 11 hilft der Schreiber nach mit zwei Hinweisen, mit zwei Erinnerungen, mit einer zweifachen Erinnerung. Die Leser hätten einen Aufruf vergessen. Da sehen wir, wie schnell man Gottes Wort vergessen kann. Sie kannten diese Stelle. Es war eine alttestamentliche Stelle. Aber der Schreiber sagt, dieses alttestamentliche Wort spricht zu seinen Lesern. Das zeigt uns, dass die Heilige Schrift allzeitlich gültig ist und bleibt. Das Wort Gottes spricht nicht nur die an, die es das erste Mal empfangen, sondern weil es Gottes Wort ist und weil Gott der Gott aller Menschen ist, auch derer, die später kommen. Deshalb ist, was er sagt, für alle Menschen da. Die Leser sollen das alttestamentliche Wort ernst nehmen. Sie sollen sich wieder daran erinnern. Und sie haben vergessen, dass die Züchtigung, das Leiden, die Schwierigkeiten des Lebens etwas Gutes beabsichtigen. Wenn sie ausbleiben, dann ist es ein sehr schlechtes Zeichen. Nämlich, dass wir keine echten Kinder Gottes sind. Also in diesen Versen ruft er uns auf mit einigen Hinweisen. Sie sind Indikative, das heißt Aussagesätze, nicht Befehlssätze, aber sie haben Befehlsbedeutung. Wir sollen sie ernst nehmen, zur Kenntnis nehmen. Und jetzt sind wir im dritten Teil dieses dritten Teiles des Hebräerbriefes. In den Versen 12 bis 29, in diesem letzten Teil des Kapitels 12, geht es um den Ernst der ganzen Nachfolge. Wir merken vielleicht, dass es ein kontinuierlicher Text ist. Es geht um Nachfolge, um Laufen, Jesus nachlaufen oder ihm zu laufen, und es geht um ein Laufen, um etwas Ernstes ist. In Vers 14 spricht er wieder vom Jagen, in den Versen 12 und 13 vom Bahnmachen. Wir sollen also vorwärts schreiten. Zuerst ruft er uns auf, richtet auf Hände und Knie. Wenn man lässig wird, dann werden die Knie schwach. Aber sie sollen wieder in Gebrauch kommen. Wenn wir gehen, dann kommen sie in Bewegung, dann werden sie gehoben. Dann bleiben sie nicht einfach liegen oder stehen. Sobald man einen ersten Schritt tut, muss das Knie hochgezogen werden, um einen Schritt zu tun. Hebt auf die Knie. Hebt auf die Hände. Die Knie sollen zum Laufen, also zum Vorwärtsmarschieren gebraucht werden. Und die Hände sollen dann tätig werden, für Gott zu arbeiten. Das kann auch im Gebet geschehen. Der Jude hebt seine Hände auf zum Gebet, nicht damit er seelisch in Ekstase kommt oder etwas erlebt, sondern einfach, weil er Gott anruft. Wir haben diese Sitte nicht, aber wir sollten nichtsdestoweniger auch beten, aber vor allem die Hände gebrauchen. Richtet auf Hände und Knie. Der nächste Aufruf, den haben wir in Vers 13, macht gerade Bahn. Wir merken uns hier, dass diese Aufrufe, diese Aufforderungen die Mehrzahl beinhalten. Richtet auf. Nicht richte auf, du einzelner Leser, sondern richtet auf, alle, jeder in der Gemeinde. Und jeder in der Gemeinde soll gerade Bahn machen, damit etliche, die vielleicht noch nicht gut laufen können oder vielleicht lahm geworden sind, so sagt es der Schreiber, damit die nicht fallen müssen, damit die nicht stolpern, sondern damit sie gesund werden. Es braucht leichtere Bahnen für solche mit schlechten Knien und Beinen. Macht gerade Bahn, die ganze Gemeinde soll das tun. Und dann die dritte Aufforderung, ebenfalls in Vers 14 jetzt. Sucht Frieden. In Vers 14 haben wir zwei Aufforderungen. Zuerst sucht Frieden. Nicht den Frieden eines Friedhofs, sondern den Frieden mit Gott, der aber in die Aktivität führt, und den Frieden miteinander, aber wo Gott Krieg entstehen lässt, da sollen wir auch bereit sein, die Fahne des Friedens zu hissen. So steht es in Epheser 6 geschrieben. Die Botschaft des Friedens dahalten, Frieden anbieten, aber nie Frieden schließen mit dem Feind außerhalb des Bodens von Golgatha. Nicht so Frieden. Nicht Kompromiss schließen. Das würde bedeuten, unseren Herrn zu verleugnen. Der Friede soll vor allem mit unserem Herrn da sein, fest sein. Und dann soll jeder, der seinen Frieden mit dem Herrn geschlossen hat, in Frieden mit dem Nächsten leben. Dieser Kreis ist heilig zu halten. Sucht diesen Frieden. Aber wir bieten dann gemeinsam auch der Welt den Frieden Gottes an als Botschaft. Aber der falsche Friede darf nicht geduldet werden. Die vierte Aufforderung, sucht Heiligung. Heiligung haben wir in Jesus Christus. 1. Korinther 1. Gott hat Jesus Christus gemacht uns zur Heiligung. Und er hat uns, Römer 1, Vers 4, den Geist der Heiligung gegeben. Der Geist der Heiligung hat Jesus Christus von den Toten auferweckt. Warum? Damit von der Auferstehung her Heiligkeit in unser Leben hineinfließen könnte. Der Heilige Geist will uns Gott zuordnen. Heiligen heißt Gott zuordnen. Und zweitens bedeutet es, abgesondert zu werden von dem, wovon Gott sich getrennt hat. Gott kann die Sünde nicht anschauen, so glaube ich, steht bei Nahum. Du bist zu reine Augen, als dass du die Sünde, die Missetat, ansehen könntest. Er kann sie nicht dulden. Wenn wir den Frieden suchen, dann müssen wir aber auch gleichzeitig die Heiligung suchen. Die Reinheit und die vollkommene Gott, das vollkommene Gott zugeordnet sein. Fünfte Aufforderung, und dieser widmet sich der Schreiber in einem längeren Abschnitt, in den Versen 15 bis 24. Das war der Text, mit dem wir uns das letzte Mal befassten, am letzten Tag, als ich hier war. Hier heißt es, seid Aufseher, seid Hirten, habt ein offenes Auge für andere, wie ein Hirte es tun würde, wie ein Aufseher es tun würde. Man könnte auch mit Luther übersetzen, seid Bischöfe. Nicht, dass Luther in diesem Vers so übersetzt hätte. Nein, er hat das griechische Wort so übersetzt. Denn wir haben hier das Wort in der Zeitform, in der Tätigkeitsform, das wir anderswo als Bischof, als Hauptwort übersetzt haben. Und dort hat Luther Bischof übersetzt. Wenn wir jetzt diese alte Übersetzung hier übernehmen wollten, dann müsste es hier heißen, seid füreinander Bischöfe. Was ist ein Bischof zur Zeit des Neuen Testamentes? Ein Bischof ist ein Christ in der Gemeinde am Ort, der in der Leitung der Gemeinde steht. Er ist ein Hirte, ein Lehrer, ein Ältester. Es gibt mehrere Namen für diese Gruppe von Vorstehern. Aber nicht nur der Leiter in der Gemeinde ist ein Hirte oder Bischof oder Aufseher, sondern in einem geringeren Maße, so steht's hier geschrieben, soll jeder von uns eine ähnliche Funktion übernehmen. Es soll nicht alles einem Menschen überlassen sein, der Pastor ist. Es soll auch nicht alles einer Gruppe von Vorstehern überlassen werden. Und wir können dann einfach unseren eigenen Weg im Alltag gehen und so leben, wie wir wollen. Wenn wir es nicht gerecht machen, dann sollten die Ältesten eben hinterher springen und uns davon erzählen. Und dann werde ich noch entscheiden, ob ich das annehmen will oder nicht. Nicht so. Die ganze Gemeinde, die ganze Schar der Christen soll ein Herz, eine Seele, das heißt eine Dynamik sein. Kein lässiger Christ. Wir sind ja solche, die die Heiligung suchen. Und wenn wir die Heiligung suchen, dann sollen wir nicht nur auf uns selbst achten, sondern auf den anderen achten und ihn dazu ermutigen, dass auch er den Frieden und die Heiligung sucht. Wie gesagt, er widmet diesem Auftrag, dieser Aufforderung, einige Verse, holt etwas weiter aus dem Alten Testament, zieht einige Geschichten heran, von Esau bis Sinai, um es den Lesern deutlich zu machen, mit allem Ernst, was es heißt, einander mitzunehmen auf dem Pilgerweg zum Himmel. Und jetzt haben wir die sechste Aufforderung in Vers 25. Sie geht bis Vers 27. Wieder haben wir die Befehlsform. Wir haben nämlich ab Vers 12 einige Aufforderungen, Befehlssätze. Und wir merken uns diese Befehle. Denn Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Dies sind die Gebote von Jesus. Wir sollten sie uns merken und wir sollten sie einhalten. Jetzt heißt es, weist nicht ab. Verse 25 bis 27, ich lese sie zuerst. Seht zu, dass ihr nicht abweist, den, der spricht. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde Weisung gab. Wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel her tut, dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Nun aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal erschüttere ich, nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Das noch einmal zeigt an die Versetzung des Erschütterten als eines Gemachten. Damit bleibe das Nicht-Erschütterte. Das soll bleiben. Weist nicht ab. Wenn Sie übrigens eine moderne Übersetzung haben, die sich so fließend liest, aber nicht immer das ganze Wort Gottes mitnimmt in diesem Fluss, dann können Sie die Bibel jetzt zur Seite legen, denn Sie werden wahrscheinlich nicht viel davon haben. Ich werde jetzt nämlich ziemlich Wort für Wort ackern. Und wenn Sie nicht den Text vor sich haben, den manche neue Übersetzungen nicht haben, dann werden Sie nicht mitkommen. Dann tun Sie besser, Sie schlagen die Deckel zusammen und horchen gut auf. Und wenn Sie etwas zum Schreiben dabei haben, wollen Sie sich vielleicht einiges notieren, damit Sie hinterher noch mal kontrollieren können und vielleicht es sich noch einmal merken können. Weist nicht ab. Wir merken uns erstens die Formulierung dieser Aufforderung. Genau wie lautet sie? Vers 8 und Vers 25 Anfang. Seht zu, dass ihr nicht abweist den, der spricht. So lautet die Aufforderung. Es geht hier um etwas, das besondere Aufmerksamkeit verdient. Ich will uns jetzt helfen, uns zeigen, wie wir zu Hause unsere Bibel studieren können. Wenn ich sage, lese, das könnte ich auch sagen, aber wenn ich sage, lese, dann denkt man an ein fließendes Lesen. Und man behält nicht alles, was man gelesen hat. Man versteht auch nicht alles. Man kennt die Wörter. Und dann liest man weiter, weil man meint, weil man die Wörter kennt, jetzt hat man gelesen. Zu sich genommen, ja. Aber wir lesen ja sehr viel und wissen hinterher nicht einmal, was wir gelesen haben. Wir haben Wörter gesehen und vielleicht gesprochen, aber wir haben eigentlich nicht gelesen. Und jetzt ist es gut, wenn wir ab und zu uns mal Zeit nehmen zu lesen. Denn richtiges Lesen ist eine Form des Studierens. Wie lautet diese Formulierung? Seht zu. Das heißt, wir sollten jetzt innehalten, hier ist ein Komma. Das heißt, was jetzt gesagt wird, ist wichtig. Wir sollen darauf achten. Die Bibel legt nicht großen Wert oder, ja, sie weiß um den Eid, sie weiß um das Nachhelfen, die Bestätigung. Aber sie meint, dass wir, sie sagt uns, dass wir nicht leere Eide machen sollen. Eigentlich heißt es, schwört überhaupt nicht. Ich finde es etwas schwer, diese Aufforderung zu verstehen angesichts der Tatsache, dass geschworen wird in der Bibel, zu Recht, Gott selbst schwört. Vielleicht müssen wir uns sagen, dass es heißt, nicht leichtsinnig, in falscher Weise. Ich weiß es nicht. Also es gibt einige Dinge, die weiß ich auch nicht. Wenn Sie mich fragen, dann werde ich wahrscheinlich sagen, ich weiß es nicht. Wenn jemand die Antwort da hat, bin ich dankbar. Ich weiß, es gibt Gruppen, ich komme selbst aus solchen Kreisen, die grundsätzlich sagen, man sollte überhaupt nicht schwören. Ich habe das auch selbst verweigert zu tun, wenn es darauf ankam. Aber wenn wir auch so glauben, dann sollten wir nicht meinen, dass die Bibel immer nur Ja, Ja, Nein, Nein sagt. Sie lässt es nicht bewenden bei einfachen Aussagesätzen. Sie kann ganz schön bekräftigen. Sie kann darauf aufmerksam machen, dass dieses ganz besonders wichtig ist, trotz dessen, dass die ganze Bibel wichtig ist. Aber ab und zu kann sie gleichsam in Fettdruck sprechen. Und so haben wir es hier. Das finden wir auch bei Jesus, wenn er sagt, Amen, Amen. In Übersetzung, deutsche Übersetzung, wahrlich, wahrlich. Er macht darauf aufmerksam, was jetzt kommt, soll besonders beachtet werden. Das heißt, es handelt sich hier um Schlüsselworte, die uns helfen, die anderen allen wichtigen Worte zu erfassen, zu verstehen. Alle sind wichtig, aber einige sind Schlüsselwörter. Zu, dass ihr nicht abweist, den der spricht. Es geht um das Entscheidende. Es geht um das Abweisen oder das Nicht-Abweisen. Was heißt das? Den Sprechenden abzuweisen würde hier bedeuten, sich abzuwenden von ihm. Hier geht es um das Letzte. Hier geht es um das Grundsätzliche. Wir leben von dem, dass Gott spricht. Wir leben von dem, dass Jesus Christus spricht. Jesus ist das Wort. Und wenn wir nicht auf Gott hören wollen, auf das Wort von Jesus Christus, dann wenden wir uns von seiner Person ab, aber dann sind wir verloren. Dann haben wir keine Rettung. Seht zu, dass es nicht dazu kommt, dass ihr euch von dem Sprechenden abwendet und dann verloren gehen würdet. Es geht also um das Entscheidende. Wer gerettet werden will, wer in den Himmel kommen will, der sollte sich Hebräer 12 ab Vers 25 merken. Das gehört dazu. Weiter. Es geht um einen, der spricht. Mit dem Abweisen des Gesprochenen weist man den Sprechenden ab, wie ich schon gesagt habe. Jemand hat gesprochen. Das führt uns zum nächsten. Wir merken uns die Begründung der Aufforderung. Die Aufforderung selbst lautet, seht zu, dass ihr nicht abweist, den der spricht. Ich habe etwa monatlich ein Seminar in der Nähe von Bern und da habe ich eine Gelegenheit, einmal eine Menge loszuwerden, die mich immer wieder so bewegt, ohne dass es jetzt eine richtige Predigt sein muss. Das sind lernbegierige junge Leute, einige sind auch etwas älter, und die trinken es geradezu herein. Da habe ich es mal für notwendig gefunden, eine kleine Satzlehre, das heißt eine kleine deutsche Grammatik des Satzes, zu besprechen. Mir ist klar geworden, dass viele, die zwar die deutsche Zunge haben, die deutsche Sprache sprechen, aber dass die Sprache nicht kennen. Und weil sie nicht die Sprache kennen, können sie auch ihre Bibel nicht verstehen. Wer deutsche Grammatik nicht kennt, der kann die Bibel nicht verstehen. Und es wird notwendig sein, dass einige von uns sich mal wieder befassen mit der Grammatik. Das kommt hier ins Spiel. Hier. Wir haben einen Hauptsatz, der steht in der Befehlsform. Wir haben drei Arten von Sätzen. Wir haben den Aussagesatz, den Befehlssatz und den Fragesatz. Und es ist wichtig, wenn ich die Bibel verstehen will, dass ich mir klar darüber werde, was für einen Satz habe ich vor mir. Was ist der Unterschied zwischen einem Aussagesatz und einem Befehlssatz? Der Unterschied ist grundsätzlich. Der hat's mit der Geschichte zu tun. Denn der Aussagesatz erzählt mir, was bereits Geschichte ist.
Wenn es heißt, Jesus wurde gekreuzigt, oder ich habe euch geschrieben, oder irgendein Aussagesatz wie das, das ist, erzählt etwas über das, was gewesen ist, bis jetzt. Aber wenn ich einen Befehlssatz vor mir habe, dann betrifft das nicht die Vergangenheit zunächst, sondern die Zukunft. Tu dies hat nichts mit der Vergangenheit zu tun. Das hat jetzt mit dem zu tun, was jetzt sein soll. Der Aussagesatz sagt, wie ist es? Wie war es bis jetzt? Und der Befehlssatz sagt, wie es zu sein hat. Und ich muss wissen, wer dran ist. Hier bin ich dran. Aber jetzt kommt eine Begründung. Denn, aber diese Begründung ist ein Indikativ, das heißt ein Aussagesatz, eine Information. Jetzt wird uns mitgeteilt, was gewesen ist, damit wir in der Zukunft dieser Aufforderung nachkommen. Denn, Begründung. Jedes Mal, wenn ein kleines Denn in der Bibel steht, sollten wir aufhorchen, aufmerken. Denn, wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde Weisungen gab, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel her tut. Beachten wir, der Ort des Redens verleiht dem Gesagten entsprechende Wichtigkeit. Haben Sie es mitgekommen? Bekommen? Noch einmal. Der Ort des Redens verleiht dem Gesagten, dem Geredeten, entsprechende Wichtigkeit. Das heißt, die Wichtigkeit entspricht dem Ort, wo es gesagt wurde. Nachdem Sie das zur Kenntnis genommen haben, können Sie jetzt das sehen in dem Text, wenn ich ihn noch einmal lese, den Satz. Wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde Weisungen gab, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel her tut? Was ist wichtiger, der Himmel oder die Erde? Der Himmel ist wichtiger. Gott wohnt überall, aber sein Thron ist im Himmel. Hier hat jemand gesprochen, auf der Erde und im Himmel. Der Ort, wo er spricht, hat mit Wichtigkeit zu tun. Er hat auf der Erde gesprochen und er hat vom Himmel her gesprochen. Er spricht jetzt vom Himmel her. Wenn er auf der Erde gesprochen hat, sind die, die das nicht hören wollten, nicht davon gekommen. Sie sind gestorben. Wie viel mehr, wenn das schon der Fall war, wie viel weniger werden wir entkommen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel her spricht? Wer ist das? Bevor wir diese Frage beantworten, noch etwas. Der Redende ist derselbe. Der, der auf der Erde sprach, ist der, der vom Himmel her spricht. Aus der Geschichte wird eine Schlussfolgerung gezogen. Wenn damals in der Geschichte Menschen nicht entkamen, jetzt wird eine Schlussfolgerung gezogen, dann wird es jetzt auch nicht so sein. Wenn es damals so war, dann wird es in Zukunft bestimmt so sein. Nicht immer ist die Zukunft so, wie die Vergangenheit war. Vorsicht! Aber oft ist sie so. Und manchmal ist sie wichtiger als das, was war. In diesem Fall sollen wir aus der Geschichte lernen, wenn Menschen unter dem Gesetz Moses gestorben sind, die auf Gott nicht hören wollten, Gott ließ sich seiner nicht spotten, dann werden wir nicht entkommen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel spricht. Man vergleiche Kapitel 2. Wenn das Wort, das von Engeln gegeben wurde, das Gesetz wurde durch Engel verabreicht. Wenn jenes Wort, das Gesetz, so ernst genommen wurde, dass wer es gebrochen hatte, sterben musste, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir dieses Wort des Heils, das unser Herr gebracht hat, für gering achten. Fast dieselbe Aussage. Alles dieses setzt natürlich voraus, dass die Berichte, auf die der Schreiber Bezug nimmt, für absolut zuverlässig betrachtet werden. Der Schreiber spricht hier in Kapitel 12, Abvers 25, wie wenn das höchste Selbstverständlichkeit wäre, dass was Mose geschrieben war, absolute Wahrheit war. Daran wird nicht gerüttelt. Es stimmt, was dort geschrieben war. Zweitens, es stimmt, was im Neuen Testament geschrieben worden ist, dass jemand in den Himmel gegangen ist, nachdem er von dem Himmel gekommen war auf die Erde und hat sein Leben hier gelassen. Und dann ist er aber wieder auferstanden, gen Himmel gefahren und jetzt spricht er vom Himmel. Das ist Geschichte in den Evangelien. Und der Schreiber sagt, das ist Wahrheit, absolute Wahrheit. Er verlässt sich darauf. Das ist eine Lektion für uns. Wir sollten auch so denken lernen. Was die Bibel sagt, ist auf selbstverständlichste Weise absolute Wahrheit und zuverlässig. Und wir dürfen es nicht in Frage stellen. Wenn wir Fragen haben, echte Fragen, weil wir nach der Wahrheit Suchende sind, dann dürfen wir diese stellen. Und wir dürfen Begründungen suchen für die Echtheit der Heiligen Schrift. Da gingen es nichts einzuwenden. In Gottes Wort wird geradezu dazu aufgerufen. Der Leser wird herausgefordert zu prüfen. Aber was ich sagen will, ist dieses. Wenn man diesen Weg gegangen ist, dann kann man davon überzeugt sein, dass was geschrieben wurde, absolute Wahrheit ist. Sogar Churchill, der nicht ein echter Christ war, ein Unitarier, glaubte wohl nicht an die Gottessohnschaft Jesu Christi. Aber sogar Winston Churchill hat fast mahnend einmal davon gesprochen, wir dürfen davon ausgehen, er sprach von den Büchern Mose, von den Geschichten Moses, wir dürfen davon ausgehen, dass was zu alter Zeit hier geschrieben ist von Mose, dass es genauso sich zutrug, wie es geschrieben ist. Herrlich. Vielleicht könnten einige Theologen auch einmal von einem Politiker das lernen. Ja, das stimmt. Schade, dass wir solche Männer nicht überall zitieren können. Aber wir zitieren sie nicht so, als würden sie der Maßstab sein für unseren Glauben, sondern wir freuen uns, dass jemand das erkannt hat, was wir auch erkannt haben. Und dann zitieren wir mit Freude. Wir gehen weiter. Wir merken uns den Grund für den großen Ernst der Aufforderung. Wir haben uns die Formulierung gemerkt. Wir haben uns die Begründung gemerkt. Jetzt wollen wir uns den Grund für den großen Ernst dieser Angelegenheit hier merken. Was ist der Grund für den Grund? Er hat ja seine Aufforderung begründet. Wenn jene nicht entkamen, wie viel weniger werden wir entkommen? Ja, was ist der Grund dafür? Wo kommt der Schreiber eigentlich her, könnte man fragen. Verse 26 und 27. Dessen Stimme damals die Erde erschütterte, nun aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal erschüttere ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Das noch einmal zeigt an die Versetzung des Erschütterten als eines Gemachten. Damit bleibe das nicht Erschütterte. In Vers 26 steht am Anfang das Wort dessen Stimme. Dieses Wort dessen weist auf einen Ausdruck in Vers 25 hin. Dort lesen wir, weist nicht ab den, der spricht. Und wenn es dann in Vers 26 heißt, dessen Stimme, dann ist das die Stimme dessen, von dem er dort gesprochen hat. Vers 26 macht klar, dass von 25 eine Kontinuität her besteht. Wir sind immer noch bei dem, um den es in Vers 25 handelte. Dessen weist auf den, der spricht, in Vers 25 hin. Die Wichtigkeit des Sprechenden ist das Maß des Ernstes. Warum ist die Angelegenheit so ernst? Was ist der Grund? Eine Person. Dessen Stimme. Es geht um eine Person, um eine Stimme einer ganz besonderen Person. Weist nicht ab den, der spricht. Er hat es noch gar nicht gesagt, wer es ist. Aber er macht darauf aufmerksam, dass es hier wichtig ist, zu wissen, wer hier spricht. Warum? Damit wir Acht geben auf, was er sagt. Aber es geht um eine Person. Und jetzt die Frage, wer ist diese Person eigentlich? Vers 25 wurde sie erwähnt, den, der spricht. Aber Vers 25 geht zurück auf Vers 24. 26 geht auf 25 zurück, 25 geht auf 24 zurück. Und in Vers 24 wird er genannt. Gehen wir zurück. Ich beginne zu lesen mit Vers 22. Überspringe dann, gehe dann sofort zu Vers 24. In Vers 22 beginnt es so. Sondern ihr seid gekommen. Wohin? Vers 24, unter anderem, zu Jesus, Mittler eines frischen Bundes und zum besprengten Blut, das Besseres spricht, denn Abel. Der Sprecher? Das Blut eines Mittlers. Das Besseres spricht. Weist nicht ab den, der spricht. Wer spricht? Ein Blut spricht. Aber das ist noch keine Person. Das Blut eines Mittlers spricht. Im Blut spricht aber die Person. Und wie? Und jetzt achten wir auf etwas. Ich hoffe, Sie haben eine gute Übersetzung. Noch einmal Vers 24. Ihr seid gekommen zu Jesus, Mittler eines frischen Bundes und zum besprengten Blut, das Besseres spricht. Das ist was? Sie dürfen antworten. Was spricht? Das Blut. Und jetzt, dieses Blut des Mittlers spricht besser als was? Es heißt hier, das Besseres spricht denn Abel, nicht Abels, Abel. Ein Blut spricht Besseres, denn eine Person spricht. Ja. Deshalb nehmen wir uns Zeit. Ja. Wenn Sie das alleine gelesen hätten, wären Sie vielleicht gar nicht klar gekommen, wenn Sie die Worte ernst genommen hätten. Das kann man schnell lesen, ja? Was heißt das? Spricht Abel? Ja. Und das ist ein sehr guter Wink für uns. Gerade dieser Hinweis hilft uns, den Text zu verstehen. Was spricht, wenn Abel spricht? Nun, da muss man die ersten Kapitel der Bibel aufschlagen. Kapitel 4, nicht wahr? Da stirbt der Abel durch die Hand seines Bruders Kain. Und anschließend greift Gott ein. Man könnte sagen, vielleicht etwas spät. Warum hat Gott nicht früher eingegriffen? Das können wir nicht verstehen. Aber jetzt greift er ein und nimmt Abel in Schutz gleichsam. Und was sagt Gott zu Kain? Das Blut deines Bruders ruft zu mir, schreit, ruft zu mir schreiend vom Boden. Der Boden ist getränkt und der Boden ruft nach mir. Was sagt das Blut? Es spricht natürlich nicht akustisch. Was meint Gott? Das Blut Abels ruft nach Vergeltung. Das merkt sich kein. Wenn ich jetzt von hier gehe, dann wird jemand mich töten. Das Blut meines Bruders ruft. Mein Blut muss jetzt ran. Das ist klar. Das Blut Abels ruft, und wenn das Blut von Abel ruft, dann ruft Abel. Das will der Hebräerschreiber, dass wir uns das merken. Wenn ein Blut ruft, dann ruft der, das Blut vergossen hat. Und wenn das Blut des Mittlers ruft und Besseres ruft als das Blut von Abel, dann ruft der, der es vergossen hat. Wo? Am Kreuz. Mit anderen Worten, der Sprechende in Vers 24 ist der dort genannt. Der Genannte. Ihr seid gekommen zu Jesus und zum Mittler und zu einem sprechenden Blut. Zu zweierlei, aber sie sind eins und dasselbe. Warum denn ein Und dazwischen? Können wir fragen. Wer sorgfältig liest und auf Genauigkeit achtet, der fragt sich, wozu denn diese komplizierte Sprache? Warum denn nicht, ihr seid gekommen zu Jesus, der der Mittler ist und sein Blut vergossen hat, und das ist doch Besseres als, und so weiter. Nein. Der Hebräerschreiber schaut gleichsam zurück und hat davon gesprochen, dass Jesus sein Blut hat fließen lassen als Opfer. Er hat sein Leben gegeben als Selbstopfer. Die Priester im Alten Testament, die haben blutige Tieropfer gebracht. Jesus hat sich selbst als Opfer dargebracht. Also, ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler. Das heißt, dem, der sein Leben gegeben hat, hier auf der Erde. Ihr seid zu einem gekommen, der sich selbst als Mittler hinstellt, indem er sein Leben als Opfer dahingibt. Und nicht nur das. Ihr seid nicht nur zu Golgatha gekommen, wo Jesus als Mittler sein Leben gibt, sondern ihr seid gekommen zu wem? Zu dem Blut, das jetzt spricht. Seht zu, jetzt die nächsten Verse, dass ihr nicht abweist den, der vom Himmel spricht. Dort spricht dieses Blut. Denn Jesus ist mit seinem Blut gleichsam in den Himmel gefahren. Im übertragenen Sinne ist es dort gesprengt worden auf den himmlischen Altar. Im Bilde, im Hintergrund ist das Ereignis des symbolischen Gottesdienstes in Israel, der Versöhnungstag. Der Priester geht mit dem Blut ins Allerheiligste und besprengt dort den Altar oder die Bundeslade mit diesem Blut. Jesus, sagt der Schreiber, ist für uns hinter den Vorhang gegangen, ins Himmlische, und dort hat er sich hingesetzt. Und sein Blut, das Zeichen seines Todes, spricht jetzt von oben, vom Himmel her. Das heißt, wir haben einen ständigen Mittler, einen Hohenpriester, der sündlos ist und nie mehr sterben wird und der uns hindurchbringen kann. Wenn wir aber jenes Opfer, jenen Sieg missachten, wenn Jesus uns gering erscheint, dann gehen wir verloren. Dann haben wir auch keine Antwort auf den Ruf von Abels Blut. Keine Antwort. Das Blut von Abel ruft nach Vergeltung, aber es findet nur Vergeltung im Opfertod von Jesus Christus. Der Opfertod, das Blut von Jesus Christus auf Golgatha, ist die Antwort auf den Ruf von Abels Blut. Deshalb ist es besser. Und das Blut von Jesus Christus ruft Vergebung. Das Blut von Abel ruft Rache, Vergeltung, zurecht. Zurecht. Wo Blut vergossen wurde, muss Blut vergossen werden. Sonst wäre es nicht gerecht. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Und wenn er getötet wird, ungerechterweise, dann muss ein entsprechendes Leben dran. Sonst ist es nicht gerecht. Sonst ist das Bild nicht mehr das, was es ist. Wenn das Opfer eines Tieres genügt, dann ist der Mensch nur ein Tier. Wenn kein Opfer gebracht wird, dann ist der Mensch zu nichts geworden, der starb. Gott weiß, wen er geschaffen hat im Menschen. Nicht nur Abel. Aber nur Jesus konnte büßen für diese wertvollen Menschen, die Gott geschaffen hatte. Wir sind wertvoll in Gottes Augen. Wenn wir aber den Maßstab unseres Wertes missachten, wenn wir Jesus, der der Maßstab unseres Wertes ist, das heißt, der Tod von Jesus zeigt uns, wie hoch Jesus uns wertet, wenn wir dann jenen Wert missachten, sollen wir nicht überrascht sein, wenn Gott uns beim Wort nimmt und sagt, du bist nichts, du darfst gehen. Du hast dich selbst eingeschätzt. Seht zu, dass ihr nicht abweist, dem, der es vom Himmel her tut, der vom Himmel her spricht. Der Sprecher, wer ist es? Es ist der, Vers 26, der auf der Erde sprach. Nein, das ist auch noch Vers 25. Der auf der Erde sprach. Der am Sinai sprach. Dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Wer ist der Redende? Jesus. In Vers 25 haben wir nur Pronomina. Deshalb sind wir zu Vers 24 zurückgegangen, um zu wissen, welche Person steht hinter Vers 25 und 26. Da haben wir nur eine Stimme, einen Redenden. Wir haben jetzt erfahren, dass es Jesus, der Hohepriester ist, der im Himmel ist, der sein Leben auf Golgatha gab, mit seinem Blut ruft er, spricht er. Und dieser, sagt der Schreiber, ist es, der am Sinai sprach. Und damals, als er sprach, du sollst keine anderen Götter vor mir haben und so weiter, dann erschütterte die Erde. Der Wohnsitz des Menschen kommt ins Wanken. Er darf sich nicht auf das Geschaffene verlassen, er darf sich nur auf den Schöpfer verlassen. Aber eben, den muss er ernst nehmen. Es geht um das erste Gebot. Jesus hat damals mit seinem Reden die Erde erschüttert und hat ein Zeichen gesetzt und hat Israel klar gemacht, ich habe die Erde in meiner Hand. Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Er trägt alle Dinge, dieser Sohn Gottes, der das absolute Nachbild ist des höchsten Gottes. Sie können kontrollieren, Kapitel 1, Vers 3. Das absolute Ebenbild. Er trägt alle Dinge mit seinem Wort. Wenn er sagt, es regne, dann regnet es. Wenn er sagt, es soll in Brick Überschwemmung geben, dann gibt es Überschwemmung. Wenn er sagt, die Sonne scheine, dann scheint die Sonne. Alles Wetter kommt von Jesus. Deshalb ist immer gutes Wetter. Für Christen, die Jesus hoch einschätzen, wir nehmen es an als Geschenk Gottes, weil es uns zum Besten dient. Römer 8, Vers 28. Alles dient uns zum Besten. Jesus trägt alle Dinge. Und wenn er einmal einiges von der Schöpfung ins Wanken bringt, ob das die Fluten sind, die Wasser, ob das die Bäume sind, die Blätter, ob das Berge sind, was immer es ist. Es kann ein plötzliches, unerwartetes Erdbeben geben, wie in Indien. Vollkommen unerwartet, in dieser Gegend gibt es einfach nicht Erdbeben. Das war Jesus. Er hat gesprochen, hat ein Zeichen gesetzt. Und jetzt sagt der Schreiber wieder, der, der damals erschütterte, wird noch einmal erschüttern. Und dann wird er die Himmelskörper erschüttern. Dann heißt es in Offenbarung 6, wie wollen wir fliehen von dem, der, von dem Lamm, das auf dem Thron sitzt. Berge, fallt über uns, so rufen sie, aber es hilft nichts mehr. Der, der die Erde erschüttert hat, wird alles Geschaffene einmal erschüttern. Warum? Damit sortiert wird. Es wird gesiebt werden. Und das Bleibende, das ewige Heil, das Jesus am Kreuz erwarb, wird bleiben. Und wer bei Jesus blieb, wird überleben und wird bewahrt bleiben. Und wir können nicht erschüttert werden. Das heißt, untergehen. Wir bleiben. Er hält uns in seiner Hand. Und wenn wir heute Tag für Tag auf den hören, der spricht, und mit unserer Schuld tagtäglich kommen, zu dem, dessen Blut spricht, Vergebung, Vergebung, dann werden wir bewahrt. Und wenn alles dann drauf und dran gehen sollte, wenn alles erschüttert wird, dann werden wir bewahrt. Das sind ernste Töne. In Befehlsform, aber auch in Indikativform. Er ruft eine Verheißung zu. Ihr könnt bewahrt bleiben. Damit bleibe, das ist Verheißung. Das nicht erschütterte. Wir können nicht verloren gehen. Gott kann nicht sein Wort brechen. Wer will uns trennen von der Liebe Christi? Es kann nichts. Vergangenes, Zukünftiges, Gegenwärtiges, nichts. Deshalb sollen wir uns an Jesus halten. Das ist eine gute Botschaft. Aber weil sie so gut ist, ist sie ernst. Verstehen Sie das? Und wir beten. O Herr Jesus, unsere Zunge versagt, wenn wir über so hohe und heilige Dinge sprechen sollen. Unser Gemüt versagt, das hinter der Zunge steht. Aber dein Heiliger Geist kann in unser Inneres hineinwirken. Und ich bitte dich, Herr, dass du mir und einem jeden von uns aufgehen lässest, etwas mehr über die Wahrhaftigkeit dieser Worte und etwas mehr von ihrem Ernst. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du so groß bist. Du bist der große Gott, auch wenn du dich erniedrigtest, von einer Jungfrau geboren wurdest wie ein kleines Baby und wie ein Verbrecher am Kreuz starbest. O Herr, bewahre uns davor, dass wir dich geringer einschätzen als was du eigentlich bist. Und werde du uns, Herr, immer lieber und größer. Amen.